Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Morgen lassen wir nicht mehr durchgehen, das ist kein Wochenende. Also einen wunderschönen guten Tag von mir. Mein Name ist Boris Koch, ich bin Autor diverser Bücher. Ich habe vor einigen Jahren angefangen, eine Fantasy-Saga zu schreiben, Der Drachenflüsterer. Ich habe dort immer mit Unterbrechungen in sich abgeschlossene Fortsetzungen geschrieben, bis 3 Bände erschienen waren. Und dann habe ich 5 Jahre Pause gemacht, andere Bücher geschrieben, ich glaube 5 oder 6 waren es. Und dann habe ich mich an den Band 4, Die Feuer von Arknon, gesetzt. Sieht so aus, was man in der ersten Reihe sehen kann, in der letzten nicht. Aber grob die Farbe vielleicht. Das heißt, ich werde jetzt 2, 3 Sätze zu dem Hintergrund der Welt sagen, weil 4. Band. Ganz grob zusammengefasst ist das eine Welt, in der die Überzeugung vorherrscht, beruft sich auf eine alte Legende, dass Drachen, die einen Flügel haben, verflucht sind. Das heißt, Helva, der Sonnengott, hat Drachen erschaffen und der böse Gott Samos hat ihnen Flügel geschenkt. Samos ist ein Lügner, ein Gott der dunklen Orte, und um die Drachen zu befreien, muss man ihnen die Flügel abhacken. Klingt relativ albern, ist relativ albern, weil im ersten Band findet die Hauptfigur Ben raus, dass das absolut nicht der Fall ist. Die Sache ist, wenn man Drachen die Flügel abhaut, nimmt man ihnen die Freiheit, nimmt man ihnen die Fähigkeit zu reden, die gekoppelt ist an die Freiheit, und man kann die Drachen unterdrücken. Das ist der Traum des Ordens der Drachenritter, weil dann können sie aus den Drachen schöne Reittiere machen, die sehr brav sind. Das Ganze wird aber als Wahrheit verkauft. Ben ist ein, ja, der Prügelknabe in einem abseits gelegenen Dorf, der 2 Dinge feststellt. Erstens, dass das, was der Orden behauptet, eine große Lüge ist, und zweitens, dass er eine Fähigkeit hat, nämlich die Fähigkeit, Drachen zu heilen, eine magische Gabe. Und zwar so ausgeprägt, dass er in der Lage ist, auch die Wunde eines abgeschlagenen Flügels zu heilen. Sprich, er kann Flügel nachwachsen lassen. Also er kann tote Drachen nicht wiederbeleben. Er kann keine Menschen heilen, keine Grashüpfer, kein gar nichts, nur Drachen. Und er kann ihnen die Flügel zurückgeben, also damit die Freiheit. Genau das tut er, schwört sich das zu tun und macht sich wahnsinnig viel Freunde unter dem Orden. Sprich, er wird mit Kopfgeld gesucht, ist ein Geächteter, muss in den Untergrund gehen und findet einen Freund nach dem anderen. Also er hat dann so eine Handvoll Freunde, wirklich nicht viele, Handvoll Drachen, die auf seiner Seite sind, an seiner Seite, nicht nur auf seiner Seite. Und da sind wir quasi im Schnelldurchgang die ersten 3 Bände. Und damit kommen wir jetzt zum 4. Band, Die Feuer von Arknon. Ich dachte mir, wer 5 Jahre auf Ben und seine Freunde wartet, kann auch noch ein bisschen länger warten. Und habe gleich mal die ersten 2 Kapitel benutzt, um eine ganz neue Figur zu erfinden und völlig neu zu erzählen, eine ganz andere Perspektive. Nicht nur aus Boshaftigkeit, Leute warten zu lassen, sondern weil ich dachte, nach 5 Jahren Pausen stoßen Leute auf die Sage, die vorher noch nichts davon gehört haben, und es ist leichter, in eine Geschichte einzusteigen, wenn man eine neue Figur hat, ist der eine Punkt. Und der andere ist, ich habe euch jetzt die ganze Zeit von dem Konflikt zwischen Ben und dem Orden der Drachenritter erzählt. Das ist der große Konflikt. Wir haben 3 Bände lang die Perspektive von Ben gehabt, seine Seite, und die seine Feinde halbwegs beleuchtet. Ich dachte, ich gehe auf die Seite von den Leuten, die gar nichts davon wissen, die also sagen, die nur wissen, dass auf Ben ein Kopfgeld ausgesetzt ist, die ihn für einen Verbrecher halten. Wie nehmen die das wahr, wenn es keine Ordensmitglieder sind. Ich bin also zu einem ganz normalen 15-jährigen Mädchen in irgendeinem abseits gelegenen Dorf gegangen und möchte bei ihr anfangen und werde das jetzt lesen und ja, es geht auch um normale Probleme und jeder erfährt. Ben taucht ganz am Rande auf. Die Feuer von Arknon. Es war der Sommer der verfluchten Drachen. Niemand in ganz Buchenbrunn konnte sich erinnern, dass es je so eine Plage gegeben hätte. Die Dorfältesten berichteten, dass selbst ihre Großeltern nie von einem solchen Sommer erzählt hatten. Eine, zwei, höchstens drei Sichtungen gab es üblicherweise im Jahr. Nun flog alle paar Tage ein Drache mit gewaltigen, fluchbeladenen Schwingen über das Dorf hinweg und manchmal sogar zwei oder drei auf einmal. Wer sich auf der Straße aufhielt, drückte sich sofort in den nächsten Schatten, denn hatte ein solches Biest ein erster Mal gesehen, konnte es jederzeit hungrig und geifernd herunterstürzen. »Du bleibst ab jetzt den ganzen Tag im Haus«, befahl Kates Vater, als zum dritten Mal geflügelte Drachen hoch oben über den Himmel rauschten. »Warum?« »Weil alle Kinder drin bleiben. Aber ich bin kein Kind, ich bin 15.« »Du bist Jungfrau«, sagte ihre Mutter und hob die Augenbrauen. »Und noch dazu schön wie eine Auserwählte des Ordens. Und du weißt doch, was Drachen mit Jungfrauen machen?« Kate nickte. Jeder wusste das. Sie fraßen sie. Sie fraßen sie von allen Wesen auf der Welt am liebsten. Und je hübscher, desto lieber. »Naja, so schön bin ich auch wieder nicht«, murmelte Kate halbherzig. Sie fand ihre Nase ein bisschen zu groß und das glänzend schwarze Haar zu dünn. Sie hätte lieber wilde blonde Locken gehabt wie ihre Freundin Sinje, aber Sinje sagte immer, sie hätte dafür gern Kates volle Lippen und die grünen Augen und ihre Figur. Ja, für das kleine Buchenbrunn mochten Sinje und Kate hübsch sein, aber die Drachen flogen doch auch über Rakonia und Venzara und andere große Städte hinweg und sahen alle Frauen der Welt, adlige, reiche und auch ausgebildete Jungfrauen des Ordens. Und für so schön hielt sich Kate sicher nicht. Aber ihr Vater hat es befohlen und so blieb sie Tag und Nacht im Haus. Und dann, eines Tages geschah es. Zwei gewaltige Drachen stießen plötzlich herab und landeten mitten auf dem Marktplatz. Jeder von ihnen trug einen menschlichen Reiter auf dem Rücken. Die rauschenden Flügel von mehr als 20 Schritt Spannweite ließen den Straßenstaub in der heißen Luft aufwirbeln. Er fegte über Straßen und Höfe hinweg und legte sich grau auf Dächer und Fenster. Schreiende Menschen ließen alles fallen und stürmten in ihre Häuser. Überall wurden die Türen zugeschlagen. Kate warf sich unter einem Fenster in Deckung. Vorsichtig lugte sie hinaus, konnte jedoch nichts erkennen. Zu viele Gebäude standen zwischen ihr und den Drachen. Sie war enttäuscht und froh zugleich, denn das bedeutete, dass auch die Drachen sie nicht sehen konnten. Irgendwer rief etwas, aber sie verstand nichts. Ihre Mutter war im Stall und Vater mit Kates beiden Brüdern draußen auf dem Feld. Die Buckelkühe im Stall muhten laut und schlugen die Hufe gegen die Holzwände. Draußen rief wieder jemand, es klang nicht feindlich, sondern fast wie ein Gruß. Letzter feiner Staub setzte sich. Ihr Vater eilte vor dem Fenster vorbei in Richtung Marktplatz. In der rechten trug er eine Heugabel, sein Gesicht war wutrot, den Unterkief hatte er entschlossen nach vorn gestreckt. Alle nannten ihn streitsüchtig, aber er sagte, die anderen würden immer anfangen. Kate wusste nur, dass er meist für sie und ihre Ehre stritt, für sie oder ihre älteren Brüder, obwohl die schon längst erwachsen waren. Sie wollte ihm eine Warnung zurufen, aber nur ein dünnes Krächzen drang aus ihrem Mund. »Nein, Pa, bleib hier!« Von ihren Brüdern fehlte jede Spur. Und noch einmal rief jemand auf dem Marktplatz und diesmal erhielt er eine eindeutige Antwort. »Verzieht euch!« Kate erkannte die laute Stimme ihres Vaters. Stellte er sich gerade ganz allein den Drachen? Lautlos flehte sie zum Sonnengott Helva, »Lass nicht zu, dass sie ihn zerfleischen, bitte!« Kein Fauchen erklang, kein Knirschen, kein Schmatzen, kein Reißen, kein Kauen. Angstvoll lauschte und flehte Kate weiter. »Verzieht euch, lügnerisches Flatterpack!« erklang es wieder und diesmal stimmten auch andere Leute aus Buchenbrunn mit ein, wenn auch wenige und nur zögernd. Verzieht euch! Wir wollen euch hier nicht! Ein Drache fauchte laut und die Luft draußen flirrte. Ein Schauer überlief Kate, unvermittelt schlug ihr Herz lauter und ihre Hände zitterten. Sie duckte sich tiefer unter das Fenster. Feigling, dachte sie sofort und rappelte sich wieder auf. Immer stritt ihr Vater für sie, jetzt war er es, der Hilfe brauchte. Sie stürmte zur Tür und riss sie auf. Moorschwarze Schwingen erhoben sich staubwirbelnd über dem nächsten Dach und verdunkelten für einen Moment die Sonne. Ein langer Drache stieg mit geöffnetem Maul in den Himmel auf. Zahllose Zähne reihten sich krumm und spitz aneinander. Seine Augen glühten. Ihm folgte ein mächtiger, tiefblauer Drache, dessen Schuppenmuster an eine Holzmaserung oder Granit erinnerte. Von den beiden Drachenreitern sah Kate nur den Rücken. Die Gesichter konnte sie nicht erkennen, sie verschwanden in Richtung Süden. Kate verharrte starr in der Tür und zitterte. Polternd kam ihr Vater hereingestürzt und packte sie an den Schultern. »Geht's dir gut, mein Gulden?« Kate nickte und umarmte ihn erleichtert. »Dir auch?« »Natürlich!« Bevor sie nach ihren Brüdern fragen konnte, stürmten die schon ins Haus, bewaffnet mit Sense und Sichel. »Ist er verletzt?« Vater schüttelte den Kopf und löste sich sanft von Kate. »Was wollten Sie denn?« fragte Mutter. »Lügen verbreiten«, sagte Vater barsch. »Sie haben uns Ihre verräterische Freundschaft angeboten, aber wir haben sie vertrieben. Wir haben gesagt, dass wir nicht mit Samos-Anbetern paktieren. Wir sind Helva treu.« Er machte das Sonnensymbol und seine Familie tat es ihm gleich. »Und Sie sind einfach so abgezogen?« Erst haben die zwei Burschen lautstark bestritten, mit Samos im Bund zu sein, aber keiner von uns hat ihnen geglaubt. Solange ihre Drachen die verfluchten Flügel haben, sind sie in Samos Gewalt. Das weiß jeder. Sie lügen, so wie Samos lügt, knurrte Vater. Der Orden hängt überall Steckbriefe von ihnen aus. Für wie dämlich halten uns die zwei? Meinen die, wir können nicht lesen? Der Anführer der Samos-Anbeter hieß Ben. Kate hatte die Steckbriefe auch gelesen. Sie verstand nur nicht, wie man freiwillig Samos anbeten konnte, den unterirdischen Gott der Orte, an die kein Licht fällt, den großen Täuscher und listigen Widersacher von Helva, dem Sonnengott und Schöpfer. »Es war Ben selbst«, stieß Kates ältester Bruder Kell hervor. »Hat einer zumindest behauptet, aber er sah überhaupt nicht so aus wie auf dem Steckbrief. Du weißt ja, die meisten Samos-Anbeter lügen den ganzen Tag. Aber sie haben niemandem was getan? Sie haben euch nicht angegriffen?« »Nein!« »Wir waren bewaffnet.« »Mit Heugabeln?« »Ja, und Äxten und Dolchen«, sagte Vater. »Gegen Drachen helfen aber nur Klingen aus Blausilber.« »Ja, ja, ja schon, aber die beiden jungen Burschen sind genauso verwundbar wie jeder andere auch.« Dann wandte er sich an Kate und sah ihr direkt in die Augen. »Sie haben gesagt, sie kommen wieder. Du bleibst also weiter drin, hilfst nur noch im Stall und in der Küche. Verstanden?« Kate widersprach nicht, die Drachen waren gewaltig gewesen. Doch manchmal, wenn die Sonne hoch am klaren Himmel stand und weit und breit kein Drache zu sehen war, brachte Kates Vater sie ein paar Häuser weiter bis zum Marktplatz, wo ihre Freundin Sinje wohnte. Sinjes Vater war der Schuster und Sattler des Orts, doch die meiste Zeit verbrachte er in der Werkstatt mit tatenlosen Grübeleien. Hin und wieder trank er allein im Wirtshaus und Kate war froh, wenn sie ihn nicht zu Gesicht bekam. Früher war das anders gewesen. Oft hatte er Scherze mit den Mädchen getrieben und auch nach dem Tod von Sinjes Mutter hat er sich bemüht und nur heimlich geweint. Gesehen hatte sie seine Tränen damals nie, aber Sinje hatte es ihr erzählt und sie schwören lassen, darüber zu schweigen. Dann hatte er eine neue Frau gefunden, eine lustige Näherin aus dem nahen Eberschlag und mit ihr schon bald einen Sohn gehabt, Sinjes Halbbruder Taras. Als der 3 Jahre alt gewesen war, erlag die Mutter einem Fieber und Sinjes Vater hörte auf zu lachen. Er verlor die Kraft, seine Tränen zu verstecken und schon bald die Kraft, überhaupt zu weinen. Er ging nun immer leicht gebeugt, die Augen waren gerötet, unter ihnen breiten sich dunkle Ringe aus. Es war, als hätte jemand das Licht in ihnen gelöscht, so matt und leblos wirkten sie. Sinje war 8 gewesen, als ihre Stiefmutter starb, seitdem kümmerte sie sich um Taras und den Haushalt. Sie hatte aufgegeben, ihren Vater anzutreiben und sich geschworen, nicht zu werden wie er. Sie ging aufrecht, egal wie sie sich fühlte und zu jedem Tanz. Sie lachte so viel wie möglich, denn Das sagte sie jedoch nur zu Kate. Man weiß nie, wie lange man kann. Denk an meine Mutter. Kate bewunderte sie dafür und half ihr, wo sie nur konnte. Und so wurde Taras irgendwie auch ihr kleiner Bruder. Wann immer es ging, war sie für ihn da. Kate wiederholte für ihn zum Beispiel die alten Legenden aus der Sonntagsschule. Meist spielte er diese nach und streunte Tagträume als Ordensritter und Drachenbefreier auf den Straßen umher. Äußerlich ähnelte er seinem Vater, doch seine Schultern hingen nicht herab und die Augen strahlten lebendig. Er tanzte so gut und wild wie Sinje und Kate sagte immer, eines Tages wirst du den Frauen den Kopf verdrehen. Doch noch war er dafür zu jung. Im Sommer der verfluchten Drachen war er gerade erst 10 geworden. Der Anblick der geflügelten Drachen hatte ihn verstört. Er sprach nicht darüber, doch er lachte nun weniger und sah immer wieder in den Himmel hinauf. Doch dann büchste er eines Tages aus und kehrte nicht wieder zurück. Nicht am Abend, nicht in der Nacht und auch nicht am nächsten Tag. Das ganze Dorf suchte die gesamte Umgebung nach ihm ab. Jeden Hügel, jeden Schuppen, die bewachsenen Bachufer, den Waldrand und auch die Lichtung, auf der er schon mondtanzende Schleierfeen gesehen haben wollte. Sein Vater stapfte im Pulk mit und brabbelte den ganzen Tag seinen Namen, bis er ganz heiser war. Sie fanden keine Spur von ihm, keinen Fetzen seiner Kleidung und keine Lache getrockneten Blutes. Nach 2 Tagen vergeblicher Suche waren alle sicher, dass die Drachen ihn geholt und fortgeschleppt hatten. Obwohl niemand es aussprach, so zweifelte doch keiner daran, dass die Drachen Taras längst gefressen oder an ihre Brut verfüttert hatten. Irgendwem fiel plötzlich wieder ein, dass er an jenem Mittag in der Ferne etwas am Himmel gesehen hatte. Ein anderer stimmte ihm zu. Ein Drache. Ich habe ihn auch gesehen. Trauer und Klagen waren groß und die Suche wurde abgebrochen. Den Geflügelten zu folgen war ein vergebliches Unterfangen. Sinjes Vater trank daheim, wie er noch nie getrunken hatte, fiel vom Küchenstuhl und schluchzte zusammengekauert vor sich hin. »Komm hoch«, schrie Sinje, »wir dürfen nicht aufgeben.« Aber er schluchzte nur, »Taras«, und nach einer Weile, »warum immer ich? Was habe ich dir getan, Helva, was? Komm hoch«, rief Sinje nochmal, und jetzt schluchzte sie sogar. Sie wirkte so hilflos, wie Kate sie noch nie gesehen hatte. Aber ihr Vater drehte sich nur weg. »Lass ihn«, sagte Kate leise, obwohl sie selbst hätte schreien mögen. »Warum Taras? Warum?« Sanft zog sie ihre Freundin weg von ihm. »So hilft er uns sowieso nicht.« In der Nacht, als alle anderen schliefen, schlichen sich die beiden Mädchen trotz ihrer Furcht vor den wilden Drachen wieder hinaus. 3 volle Nächte lang suchten sie überall. Sie drangen tiefer in den Wald ein als je zuvor und lauerten am Rand der Lichtung auf Taras oder eine mondtanzende Schleierfee, um ihr einen Wunsch zu entreißen. Einen einzigen verzweifelten Wunsch, um ihn zurückzubringen. Doch sie fanden weder Sinjes Bruder noch eine seiner Feen. »Ich werde ihn rächen«, schwor Sinje am Ende der 3. Nacht auf der Lichtung. Ihre hellen Locken schimmerten im Mondlicht wie Feenflügel, doch ihre Augen lagen tief in den Höhlen und glühten vor Zorn und Hass. Zitternd fiel sie auf die Knie und kratzte mit ihrem Messer eine kopfgroße Schwurgrube in den trockenen Boden. »Ich werde seinen Tod an jedem geflügelten Drachen rächen, den ich erwischen kann. Ich werde sie jagen und zur Strecke bringen. Ich werde ihnen ihre Flügel nehmen und wenn das nicht klappt, werde ich sie töten. Wie auch ihren elenden Herrn, den unseligen Samoth-Anbeter Ben. Er muss sterben. Das schwöre ich bei Afra, der Göttin des Mondes und aller Vögel.« Sie hielt die Hand über die Grube und ritzte sich in die Handfläche. Dunkles Blut tropfte in die Grube. »Das schwöre ich bei meinem Blut.« »Ich werde dir helfen«, versprach Kate sofort. Taras war auch ihr Bruder gewesen und sie ertrug den Anblick ihren trauernden Freundin kaum. »Schwörst du?« Kate zögerte nur einen Augenblick lang. Ein solcher Schwur war mächtig. Aber was sollte sie sonst tun? Sinje auch noch als Letzte zu verlassen? Entschlossen nickte sie, kniete sich zu Sinje und nahm das Messer. Langsam schnitt sie sich in die Handfläche. Sie schnitt so tief, dass das Blut schnell und stark floss. Die Wunde brannte, aber Kate jammerte nicht. Danke. Sinje umarmte sie und Blut aus Kates Hand sickerte in ihre Bluse, bis der Schnitt schließlich verkrustete. Aneinander geklammert weinten die Freundinnen um den kleinen Taras, bis die Sonne aufging. Taras Verschwinden veränderte das Dorf. Die Wut auf die verfluchten Drachen und ihren Herrn Ben nahm ebenso zu wie die Furcht vor ihnen. Wer laut überlegte, ob es vielleicht doch Räuber oder wilde Tiere gewesen waren oder ob Taras einfach nur fortgelaufen war, wurde von allen anderen niedergebrüllt. Nichts war so bedrohlich wie verfluchte Drachen. Sie hatten gesagt, sie würden wiederkommen und man hatte es sie gesehen. Gedroht wiederzukommen, nicht einfach nur gesagt, hieß es jetzt überall. Wer sonst sollte es also gewesen sein? Und Taras blieb verschollen. Und Kate versuchte, Sinje zu trösten, aber sie wusste nicht, wie. Sie fühlte sich selbst leer. Sinjes Vater verkroch sich in der Werkstatt, arbeitete nicht und soff den ganzen Tag. Abends war er so betrunken, dass er sich zum Schlafen auf die Werkbank legte. Er rollte herab, stürzte in herumliegendes Werkzeug und brach sich den Knöchel. Sinje weigerte sich, ihren Vater zu versorgen. Tag und Nacht dachte sie an Rache, auch wenn sie nicht wusste, wie die zu bewerkstelligen war. Ja, soweit mal ein kurzer Eindruck aus dem gelesenen Teil. Ich werde noch kurz was erzählen. Dinge behaupten, die ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt wahrgenommen habt nach dem Teil. Also ich finde das Buch relativ humorvoll. Vielleicht nicht unbedingt in dem Moment, wenn ein saufender Vater, wie er in der nächsten Szene eigentlich tut, noch Sinje schlägt. Der Vater ist völlig hinüber und Sinje und Kate nutzen eine Gelegenheit, die sich kurz darauf bietet, als ein gefürchteter Kopfgeldjäger auf der Suche nach Ben ins Dorf kommt. Und sie beschließen, erstmal mit dem mitzugehen, um Jungfrauen des Ritterordens zu werden und so gegen Ben zu kämpfen. Jetzt möchte ich noch schnell was zu den Jungfrauen sagen, weil das immer so absurd klingt. Es ist auch ein bisschen, es gibt die Überzeugung, was am Anfang auch angedeutet war, dass Jungfrauen die, nennen wir es, Leibspeise der Drachen sind. Und das bedeutet, der Orden der Drachenritter, der, wie ich am Anfang gesagt habe, ihnen die Flügel abschlagen will, nimmt Jungfrauen, bindet sie an einen Pfahl irgendwo in der Natur und wartet, dass ein Drache runterkommt. Und Jungfrauen sind quasi der Köder. Wie absurd das Ganze ist, wird im nächsten Kapitel deutlich, wenn Kate tatsächlich in ein Kloster der Jungfrauen des Ordens geht. Dort werden die tatsächlich ausgebildet zum Opfer sein. Sie müssen lernen, möglichst laut zu schreien, sich fesseln zu lassen und andere Tätigkeiten, was man halt so macht. Ihr seht schon, das ist etwas gebrochen, ironisch, albern. Der Mythos von, ja, egal ob damals Andromeda Perseus sage, von dem Monster, das immer junge Mädchen verschlingt. Und das andere ist, ich habe ja gesagt, die Hauptfigur ist eigentlich Ben. Das heißt, man kann schon ahnen, dass das, was Kates Position hier ist, nicht gerade die glaubwürdigste Position in der Welt ist. Aber ich fand es spannend, jemanden zu finden, der eben die Wahrheit über die Drachen nicht kennt, sondern mit den verdrehten Lügen des Ordens aufgewachsen ist, der so viel Kummer erfährt wie Sinje und Kate, wie der auf die Situation reagieren muss, wie jemand zwangsweise in der Situation Ben ja, die Schuld geben muss und damit sogar bis zu einem mehr oder weniger bindenden Schwur kommt und seine ganze Kraft darauf verwendet, gegen den eigentlichen Helden zu kämpfen. Also ich habe praktisch hier die Gegenposition aufgemacht und im Roman wird gewechselt. Kate wird uns wir werden Kate weiterfolgen, gleichzeitig aber viel Zeit auch mit Ben verbringen, der sich mit 30 Freunden inzwischen geächteten in einem gut getarnten Schloss, einer gut getarnten alten Seetrollburg auf einer vorgelagerten Insel im Meer befindet und von dort ja, Flüge gegen den Orden startet. Und gegen den Orden bedeutet, während der Orden mit Gewalt arbeitet, arbeitet Ben mit Raffinesse, mit falschen Steckbriefen, die den Orden bloßstellen, und mit, ich möchte, seine Aussage ist, er möchte die Wahrheit über die Drachen tatsächlich verankern in der Gesellschaft vor Ort. So viel erstmal als zu dem Buch, zu meinem Schreiben. Grundsätzlich muss man sagen, ich liebe das Fantasy-Genre, aber ihr habt vielleicht gesehen, mir geht es immer wieder auch um die Figuren, um ihr persönliches Leid, um ihre persönlichen Freuden und dann wieder um das große Schicksal der Drachen. Okay, ich glaube, ich unterbreche hier mal, breche hier ab. Zeit ist so gut wie durch. Ich hoffe, ich hatte Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Autor. Ich wünsche euch viel Spaß mit der ganzen Messe. Und wenn Fragen sind, ich sitze hier, ich stehe hier daneben oder sitze ums Eck, wo es die ganzen Bücher gibt und Lesezeichen zum Buch. Danke fürs Zuhören und ja, danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.